Grüße und willkommen zurück bei Immovation, eurem Podcast für nachhaltige Immobiliengestaltung. Mein Name ist Alexander Blunk, ich bin euch heute aus Dresden zugeschaltet und darf übergeben an meinen Co-Host Niklas Guttenberger, der euch unseren Gast vorstellen darf.
Ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute haben wir ein Thema und einen Gast bei uns, was für mich persönlich auch ein Herzensthema ist, was wir jetzt auch in einem Praxisbeispiel tatsächlich schon gemeinsam durchleben durften und Produkte von ihm mit abrufen durften. Heute ist Dominik uns zugeschalten. Sag uns doch gerne, Dominik, was machst du und was hat dich an diese Stelle gebracht, wo du heute stehst mit deinem Unternehmen?
Ja, erstmal hi Niklas, hi Alexander und natürlich an alle, die zuhören. Vielen Dank für die Einladung. Genau, wer ich bin Dominik, ich bin einer der Mitgründer von Concula und mit Concula fokussieren wir uns komplett auf das Thema zirkuläres Bauen. Wie können wir kreislauffähig Immobilien schaffen? Und wie ich da letztendlich hingekommen bin, ist, ich habe eigentlich einen Hintergrund in BWL und auch Informatik, habe ein paar Jahre für Unternehmen wie zum Beispiel Google gearbeitet, habe dann gemerkt, dass das Wissen, was ich habe, ja ein großes Privileg ist und das ich nutzen sollte, um auch wirklich einen Impact zu haben. Und da habe ich natürlich sehr schnell gemerkt, dass in der Baubranche und vor allem die Herstellung von Materialien aktuell ein Thema ist, mit 20% des globalen CO2s, wo fast nichts passiert, aber die Herausforderung so groß ist, dass da sehr, sehr viel passieren muss. Und ich habe zwei Mitgründer, einmal Julius, der mehr aus dem Produktdesign kommt und Marc, seit 35 Jahren Architekt und gemeinsam und zu dritt haben wir dann Concula gegründet, um wirklich Materialkreisläufe zu schließen, um die Software dafür zur Verfügung zu stellen, aber nicht nur eine Software, aber es auch wirklich zu machen, um dann wirklich Millionen von Materialien eben nicht auf die Deponie zu bringen, sondern am Ende auch diese Materialien wieder in ein zweites, drittes oder viertes Leben zu bringen.
Das hört sich erstmal sehr groß und sehr komplex an. Nimm uns doch mal mit rein, wie waren da vielleicht eure Anfänge und bis wohin ist es denn heute gewachsen?
Genau, also wie wir angefangen haben, ist die Grundidee, die stammt eigentlich von Marc, der eben als Architekt gesehen hat, dass auf der einen Baustelle viele Materialien eben rausgerissen und deponiert werden und eine Straße weiter bei einer anderen Baustelle werden genau die gleichen Materialien, aber neu wieder eingebaut. Also das ist ja eigentlich total absurd, weil was wir festgestellt haben ist, Materialien werden deponiert, nicht weil sie keine gute Qualität haben, sondern ganz im Gegensatz, sie sind in einer sehr guten Qualität, sondern es ist meistens ein großer Zeitdruck da, diese Materialien loszuwerden. Und es steht heute aktuell gar keine Verbindung zwischen dem Rückbau und eben den Bauaktivitäten bei einem Umbau oder Neubau. Und da haben wir uns dann zusammengesetzt und haben gesagt, hey, wie können wir das schaffen? Und haben eben gemerkt, dass die große Herausforderung ist, dass wir gar nicht wissen, was in unseren Gebäuden verbaut ist. Und wenn das Abrissunternehmen quasi vor Ort ist, dann ist es schon viel zu spät, weil die haben keine Zeit. Das heißt, was wir gemacht haben, ist, wir haben eine Software entwickelt, mit der man sehr frühzeitig in Gebäude gehen kann, bevor der Rückbau stattfindet. Teilweise ein, zwei Jahre weiß man das ja schon davor. Dann nimmt man diese ganzen Materialien auf mit der Software, sehr schnell und einfach. Und dann verkaufen wir diese Materialien, vor dem der Rückbau stattfindet. Wir haben dieses Wissen sogar so weit getrieben, dass wir daraus eine eigene DIN-Norm entwickelt haben, die DIN-Spec 91484. Das ist ein Branchenstandard mittlerweile, das ist sogenannte Pre-Demolition Audit. Und dadurch wissen wir eben, was im Gebäude ist, und vermitteln die Materialien entweder zurück zu den herstellenden Unternehmen, weil die herstellenden Unternehmen haben auch verstanden, dass das ja eigentlich deren Materialien ist und die sind sehr, sehr wertvoll, aber auch direkt in neue Bauprojekte. Und genau, schließen so die Materialkreisläufe. Aktuell sind wir knapp 70 Personen. Wir sind in ganz Deutschland verteilt, also Hamburg, Berlin, Stuttgart, Düsseldorf und München und aber auch in Wien. Also Österreich sind wir auch aktiv mittlerweile, haben auch sogenannte Urban Mining Hubs. Das sind quasi Lager, bei denen die Materialien zwischengelagert, aufbereitet und dann wieder eingebracht werden können. Und das sind wirklich Lagerflächen, die auch in ganz Deutschland verteilt sind. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, was wir erreicht haben, ist, dass es auch ökonomisch sinnvoll ist. Also ökologisch, ich glaube, da müssen wir nicht drüber reden, 95% CO2-Einsparung. Es gibt eigentlich keine andere Art, die so viel CO2 einspart. Aber wir können die Rückbaukosten um 30% reduzieren. Warum? Weil davor musstest du ja für den Abfall zahlen, den vermeintlichen Abfall, Entsorgungskosten und so weiter. Und jetzt verkaufen wir das ja. Das heißt, die Entsorgungskosten fallen weg und man kriegt sogar noch Geld dafür. Materialien, die davor als Kostenblock gesehen werden, werden ein Wertblock. Und auch bei der Beschaffung von Materialien können wir Materialien so knapp 20% günstiger beschaffen, zur gleichen Qualität, gleiche Gewährleistung, also wir geben genau die gleiche Gewährleistung, nicht nur das, wir lassen es versichern mit der VHV-Versicherung, größtes Versicherungsunternehmen in der Baubranche, 95% CO2-Einsparung und schnellere Verfügbarkeit. Das heißt, was wir geschaffen haben, ist eigentlich eine sehr gute Alternative zu neuen Materialien, beziehungsweise neue Materialien sind eher dann die Alternative zu wiedergewonnenen Materialien.
Ich finde vor allem, was du jetzt gerade gesagt hast, super spannend, dass wir jetzt endlich mal so einen wirtschaftlichen Use Case haben. Du kennst die Branche ja jetzt auch lange genug, um zu wissen, dass es sehr, sehr viel um Zahlen geht und das ökologische Thema leider meistens so ein bisschen hinten an ist. Vielleicht jetzt auch nochmal eine Sache. Ich habe euch als erstes so als einen Shop für so eine Reuse-Materialien auch kennengelernt, aber da ist ja mehr dahinter, wie du gerade schon gesagt hast. Erklär doch vielleicht nochmal euer Nutzen im Thema Gebäuderessourcenpass und was das Ganze überhaupt auch ist, damit man da auch den Mehrwert mal so ein bisschen drauf lenken kann.
Ja, gerne. Also wir haben eigentlich drei Bereiche. Wir haben einmal den Bereich Software, da haben wir eine Softwarelösung für Ökobilanzierung, für den Gebäuderessourcenpass, Variantenvergleich, Zirkularitätsbewertung, all die ganze Software, die man braucht, auch um Zertifizierung durchzuführen. Circular LCA nennt sich das. Dann haben wir den Bereich Beratung, da beraten wir wirklich große Bauvorhaben als Fachplanerin, aber auch quasi eine ganze Strategie wie die Deutsche Bahn, eine Zirkularitätsstrategie für dein Gebäude und dann aber auch den Materialbereich, wo wir die Materialien wieder einbringen. Da können wir zum Beispiel auch als eigenes Rückbauunternehmen auftreten oder als eigenes Einbau. Also wir verkaufen nicht nur die Materialien, wir können die auch direkt mit einbauen. Wir können nicht nur die Materialien rausnehmen, die gut sind, wir können auch den kompletten Rückbau durchführen. Bei der Software, genau da sind wir auch Anbieter von dem sogenannten Gebäuderessourcenpass. Die Idee ist halt die folgende. Also ich habe jetzt viel von den Gebäuden geredet, die eben Rückbau sind. Das sind so knapp 20.000 in Deutschland pro Jahr. Das ist immens. Wir bauen aber auch sehr, sehr viele neue Gebäude. Und man müsste denken, dass wir natürlich jetzt auch alles schön dokumentieren. Und das passiert auch teilweise in BIM und so weiter. Aber was unsere Erfahrung ist, ist, dass nachdem das Gebäude abgeschlossen ist, ja, wird die ganze Dokumentation letztendlich weggeschmissen. Also ein Jahr nach Fertigstellung ist meistens nichts mehr da. Und dann wird es nochmal verkauft und dann ist sowieso nichts mehr da. Das heißt, was man braucht, ist ja eigentlich eine zentrale Stelle, wo alle Informationen über die Materialitäten eines Gebäudes stehen. Und das auch für die komplette Lebenszeit des Gebäudes. Und das ist die Idee eines Gebäuderessourcenpass, der von der DGNB, also Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen, entwickelt wurde, aber auch jetzt von der vom Bauministerium. Und da steht alles drin. Und das kann man bei Concola hochladen, also ein BIM-Modell hochladen. Dann wird es automatisch mit den Ökobilanzdaten zusammen verknüpft und dann als Gebäuderessourcenpass hinterlegt. Da kann man auch tolle Auswertungen machen. Wie zirkulär ist eigentlich mein Gebäude? Wie viel ist eigentlich mein Gebäude wert, wenn man das Gebäude als Materialdatenbank betrachtet? Das ist auch super wichtig, weil man den Wert auch ansetzen kann, der Bilanz. Und dann genau, wird das bei uns gespeichert und kann jederzeit abgerufen werden, auch unabhängig von irgendwelchen Verkäufen und so weiter. Und wenn es dann zum Rück- oder Umbau kommt, dann hat man direkt alle Informationen und kann die Materialien wieder einbringen und somit auch den monetären Wert realisieren, den wir da reingeschrieben haben. Ist eine Entwicklung, die auch super wichtig ist. Also die letzte Bundesregierung hat angekündigt, dass es dieses Halbjahr, also erstes Halbjahr 2025, veröffentlicht werden soll und verpflichtend werden soll für die QNG-Förderung. Bei der DGNB ist es schon Teil der DGNB-Zertifizierung seit 2023 und wird immer stärker als wichtiger Faktor. Und wir sehen auch schon sehr, sehr viele Gebäude, die eben diese Gebäuderessourcenpässe erstellen, einfach weil es da auch einen ökonomischen Mehrwert dahinter gibt und der Aufwand nicht sehr hoch ist.
Das hört sich auf vielen Seiten oder von vielen Seiten her schon an wie ein ziemlicher No-Brainer, euch dort mit einzubeziehen. Ich kann mir vorstellen, auch von dem Wachstum, was ihr durchlebt habt, von dem Team, was ihr aufgebaut habt, dass viel zu tun ist. Mhm. Wenn man sich das mal anschaut, wenn man einfach mal so in deinen Tagesablauf reinschaut oder in euren Tagesablauf, was findet da den ganzen Tag so über statt nach dem Kaffee, den ihr euch morgens gezogen habt?
Ja, ich glaube, Kaffee ist nicht nur morgens, sondern den ganzen Tag. Das gehört aber auch dazu. Ist gar nicht so einfach zu sagen, wie so ein Tagesablauf aussieht, weil es halt doch sehr, sehr viele verschiedene Themen sind. Aber verschiedene Themenblöcke, die wir behandeln, ist, natürlich haben wir Kunden, die, mit denen wir sprechen. Also wir reden sehr, sehr viel mit Kunden, aber auch potenziellen Partnern und einfach mit der Branche, um einfach besser zu verstehen, wie sind die Herausforderungen, wie können wir darauf eingehen. Also es ist nicht so, dass wir ein Produkt entwickelt haben und jetzt aufhören, sondern wir müssen es stetig weiterentwickeln und anpassen. Aber nicht nur das, wir gestalten es halt auch mit, also sowas wie so eine DIN-Spec zu veröffentlichen. Wir schreiben gerade die zweite, die erste von den Pre-Demolition Audits, die wird gerade international normiert. Wir haben einen Leitfaden herausgebracht, wie denn zirkuläres Bauen realisiert werden kann mit Ausschreibungstexten und so weiter. Also was wir sehr, sehr viel machen, ist Wissen teilen, weil wir denken, und das hast du ja gesagt, Niklas, es ist noch ein Thema, was noch gar nicht so groß ist, aber die größte Bedeutung eigentlich hat, denn zum Beispiel die EU-Kommission hat vor 3 Wochen gesagt, wir fahren die Reporting-Pflichten zurück, aber das Fokusthema wird Circular Economy sein und da wird einfach viel mehr realisiert werden, statt reported werden. Das heißt, wir müssen dieses Wissen rausbringen. Das heißt, viel eben an solchen Dingen zu arbeiten, aber auch viel Lobbyismus zu betreiben. Also die Ministerien, die Politiker. Ich sitze selber in Berlin, das heißt, ich bin sehr, sehr viel in den Ministerien im Bundestag, um da mit den Leuten zu sprechen, weil die wollen auch wissen, wie kann man die Gesetzgebung eigentlich anpassen, damit dieses Thema nochmal viel, viel wichtiger wird. Und ja, ich glaube, das sind so die wichtigsten Themenbereiche, die bei mir liegen. Ansonsten ist es halt sehr viel auf der Baustelle auch sein, Materialien wirklich auch ins Lager bringen, aufbereiten, wieder einbringen, das einplanen und eben auch die Projekte, die wir haben, durchzuführen. Also da ist ja natürlich auch viel Beratung mit dabei. Also doch sehr divers, würde ich sagen, aber dadurch wird es auch echt nicht langweilig.
Genau, Dominik, wenn wir jetzt mal schauen, wie wir auch auf das Thema gekommen sind, wie wir auch andere Geschäftspartner darauf münzen konnten, was praktisch so die Einstiegsdroge ist und das Greifbarste, glaube ich, für viele Investoren, ist ja dann diese Materialien von euch auch abzurufen. Ich glaube, es gibt viele Investoren, die ein Bauprojekt haben, wo sie sagen, okay, das ist jetzt für mich das greifbarste Szenario, was ich direkt in Gewinn ummünzen kann, weil ich ja sehe, was hätte mich das andere Material gekostet. Was schätzen du so im Durchschnitt? Habt ihr das mal durchgerechnet, was es da auch für Ersparnismöglichkeiten für so einen Investor gibt, wenn er lieber eure Materialien nutzt, anstatt das alles wieder neu zu kaufen?
Ja, also wir sehen, dass es schon um 20% weniger Materialkosten sind bei gleicher Qualität, bei gleicher Gewährleistung, bei weniger CO2-Reduktion und ja, alles nach gesetzlichen Vorgaben, so wie eigentlich. Also es gibt keinen Unterschied. Also wir sind quasi gegenüber einem Projektentwickler oder einem Bauherrn ein Hersteller wie jeder andere. Auch rechtlich gesehen sind wir ein sogenannter Inverkehrbringer nach Bauprodukteverordnung. Das heißt, es gibt keinen Unterschied, außer dass die Rechnung halt kleiner ist und teilweise die Lieferzeit auch definitiv kürzer sein kann. Was wir auch sehen, ist, dass viele Projektentwickler auf uns zukommen. Ich kann ja mal das Beispiel von Sona Real Estate sagen. Die haben ein Bürogebäude, das Prisma in Frankfurt entwickelt. Das kennen wahrscheinlich auch viele, weil es doch sehr markant ist, von der Autobahn zu sehen. Und da ging es um tausende laufende Meter Systemtrennwände. Und die ursprüngliche Idee war, also die haben das komplette Gebäude revitalisiert und haben dann gesagt, hey, okay, wir wollen die Systemtrennwände, also es sind natürlich noch ganz viele Materialien rausgegangen, aber jetzt mal auf Systemtrennwände fokussiert, haben die gesagt, wir wollen die rausnehmen und neue Aufteilungen der Büros machen und dann natürlich neue reinmachen. Aber Systemtrennwände sind hier an sich ein sehr modulares Material, so wie sehr, sehr viele Materialien im Innenausbau. Da ist fast alles modular, von der Doppelbodenplatte über auch die Leuchten, über die Brandschutztüren. Die haben alle bestimmte Standardgrößen. Und wir haben dann gesagt, hey, es macht doch total keinen Sinn, die Kosten, die zu entsorgen und genau die gleichen wieder reinzumachen, nur weil sie eine andere Farbe haben. Was wir dann gesehen haben, die haben eine Tiefgarage. Und was wir dann gemacht haben, wir haben in die Tiefgarage eine Wiederaufbereitungsanlage gepackt. Also es hört sich jetzt auch größer an, als es ist. Letztendlich sind die Systemtrennwände in die Tiefgarage gegangen mit dem Lastenaufzug. Dort haben wir dann quasi mit natürlich einem Dienstleister, der auch die Systemtrennwände für den Hersteller neu einbaut. Die haben quasi alle Gebrauchsmaterialien ausgewechselt, die ganzen Gummis und so weiter, neu lackiert und dann die Systemtrennwände wieder über die Tiefgarage hochgebracht. und eingebaut. Und diese, also die Systemdrähte waren so aus den 80ern, jetzt eingebaut, 80er, 90er ungefähr, jetzt eingebaut sehen die aus wie neu. Es gibt keinen Unterschied. Also wir haben natürlich auch ein paar neue Elemente, so Passelemente gehabt. 80% ist ungefähr wiedergewonnen. Wir haben dem Bauherrn gesagt, wenn du erkennst, was neu und was wiedergewonnen ist, dann musst du nichts zahlen, kann man nicht erkennen. Sieht hochmodern aus. Die Flächen werden vermietet, Einsparpotenzial 30-40%. Wer mal Systemtrennwände eingebaut hat, der kann sich ausrechnen, wie viel Geld das ist. Nicht alle wurden genutzt, das heißt, den Rest, den haben wir dann quasi in andere Projekte in ganz Deutschland eingebracht. Dadurch ist auch nochmal einiges an Umsatz entstanden und natürlich die Entsorgungskosten sind entfallen. Das ist ein relativ einfaches Beispiel, um zu zeigen, hey, du kriegst ein gutes Produkt und du sparst Geld und natürlich, wenn jetzt Fremdkapital finanziert, kannst du damit auch die ganzen CO2-Reportings und so weiter erstellen, um deine ganzen Zertifizierungen zu bekommen, DGNB, Taxonomy, PREEAM und so weiter. Da stellen wir alles zur Verfügung, unterstützen auch bei der Zertifizierung. Ja, und das ist eigentlich nur ein Gewinn für alle. Funktioniert nicht nur für Systemtrennwände, funktioniert für Fassadenmaterialien, für Ziegelsteine, für die Doppelbodenplatten. Es gibt da so viele Materialien, bei denen das funktionieren kann.
Dann wäre meine Frage, was sind denn die größeren Herausforderungen, vor denen hier gerade steht?
Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, zum einen die Infrastruktur aufzubauen, also diese Urban Mining Hubs, da sind wir quasi mitten im Prozess, diese Lagerstätte in ganz Deutschland aufzubauen. Ich meine, wir können natürlich unsere Kunden weiterhin bedienen, indem wir eben aus anderen Lagern das zur Verfügung stellen, aber idealerweise haben wir keine so lange Transportzeit oder Distanz. Das ist das eine. Die andere Herausforderung ist, über das Thema aufzuklären. Also auch wirklich, weil ich glaube, es gibt sehr viele Mythen und sehr viele Vorurteile gegenüber wiedergewonnenen Materialien, gegenüber zirkuläres Bauen. Es wird oft mit minderwertiger Qualität verbunden. Es wird oft mit Unsicherheiten, keiner Gewährleistung und so weiter verbunden. Und wir von Concolor, wir haben all diese Probleme gelöst und es wird mit höheren Kosten verbunden. Und da müssen wir einfach Aufmerksamkeit bringen. Und deswegen ist ja auch eben dieser Podcast so super wichtig, um dieses Thema voranzubringen, zu sagen, hey, also zum Beispiel, also als wir diese Versicherung entwickelt haben mit der VHV-Versicherung, das ist sehr spannend, da haben wir uns angeschaut, wie hoch ist denn eigentlich das Schadenspotenzial bei wiedergewonnenen Materialien? Also wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein wiedergewonnenes Material einen Mangel hat und dann eine Versicherung eingreifen muss? Dann haben wir gesehen, also beim Neumaterial passiert das meistens die ersten 12 Monate, weil Produktionsfehler entstehen. Und diese Produktionsfehler, die sieht man dann halt in den ersten 12 Monaten, wenn es eingebaut ist. Aber ein Material, was schon eingebaut hat, was diesen Zeitraum schon überlebt hat, das ist wie quasi der beste Qualitätstest. Und was wir festgestellt haben, ist, dass die Mangelrate bei wiedergewonnenen Materialien viel niedriger ist als bei neuen Materialien. Und wir es dann aber zusätzlich nochmal versichern lassen. Und nicht jeder Baustoffhersteller hat so ein großes Versicherungsunternehmen. Und die gehen leider auch insolvent. Und sollten wir insolvent gehen, was wir natürlich hoffentlich nicht werden, ist dahinter immer noch eine Versicherung. Und das heißt, es ist eine niedrigere Wahrscheinlichkeit, dass so etwas überhaupt einen Schaden haben kann. Und trotzdem ist es mit einer eigentlich besseren Gewährleistung als neue Materialien. Und das aber rauszubringen, ist super, super herausfordernd aktuell. Und dann aber auch zum Beispiel Vergabestellen und so weiter. Also die öffentliche Hand ist auch ein großer Auftraggeber von uns, da aufmerksam zu machen, dass sie auch wiedergewonnene Materialien ausschreiben müssen, eigentlich rechtlich gesehen. Und das als erste Position und nicht als Alternativposition. Solche Dinge sind wichtig. Und dann die Politik auch davon zu überzeugen, dass sie europäische Vorgaben wie die EPBD, also Energy Performance for Building Directive, wo dann CO2-Grenzwerte definiert werden. Also das bedeutet, ich kann nicht mehr einfach bauen, wie ich möchte, sondern ich darf nur noch bauen, wenn ich bestimmte CO2-Grenzwerte einhalte und damit wiedergewonnene Materialien vor allem nutze, weil die mit 0 Kilo einfließen, dass sowas umgesetzt wird in Deutschland und nicht erst, wenn man muss, sondern jetzt schon, damit man sich darauf einrichten kann. Das sind die Herausforderungen, die wir noch haben. Weil wir wollen ja auch nicht, dass Projektentwickler auf einmal denken, oh wow, ja, da wusste ich ja gar nicht, dass sowas kommt und dann können sie auf einmal nicht mehr bauen, weil sie diese ganzen Vorgaben nicht mehr erfüllen können, obwohl die Lösungen ja auch schon lange existieren.
Ja, Dominik, ich würde mir jetzt mal anmaßen, Alex, dass ich mal heute die Abschlussfrage stelle. Wenn du den Zuhörern jetzt noch so ein, zwei Dinge mitgeben könntest, muss auch nichts direkt aus deinem Beruf sein oder so, kann auch eine Erfahrung sein, was wäre das?
Ja, ich glaube, das Thema zirkuläres Bauen kann ein sehr großes sein, kann sehr groß vorkommen einem und man weiß gar nicht, wo man anfängt. Aber Niklas, du hast jetzt ja auch die Erfahrung gemacht, einfach mal vielleicht ein, zwei Materialien zu kaufen. Man kann bei uns im Shop schauen, man kann auch einfach uns anrufen, eine E-Mail schreiben, vielleicht auch mal klein anfangen und zu sagen, ja, ich erstelle für meinen Neubau ein Gebäuderessourcenpass über Concula. Oder ich gucke mal auf dem Shop, gibt es da vielleicht ein paar Teppichfliesen, die ich einbauen kann in das Büro oder was weiß ich auch immer, um sich dem Thema zu nähern und auch diese Ängste und diese Hürden wegzunehmen, um zu sehen, hey, funktioniert und es funktioniert auch gut und beim nächsten Mal vielleicht das auch in einem noch größeren Stile zu machen. Das ist, glaube ich, die Message, sich dem Thema zu widmen, weil das Thema geht nicht weg, sondern es wird nur noch viel, viel stärker. Auch durch eben die ganze Regulatorik. Und wenn man sich jetzt nicht damit auseinandersetzt, wird man in der Zukunft Herausforderungen haben. Und deswegen kann ich nur jedem empfehlen, sich jetzt mit dem Thema auseinanderzusetzen, um dann auch für die Zukunft gewappnet zu sein.
Dann darf ich an der Stelle im Namen unserer Zuhörenden Danke sagen, Dominik, dass du dich zur Verfügung gestellt hast, dass du Rede und Antwort gestellt hast. Wir wissen, du bist viel beschäftigt. Ihr werdet viel gebraucht da draußen. Und an unsere Zuhörenden, egal wo ihr es hört, ihr kennt es von uns bereits. Wir wünschen euch einen wunderschönen Morgen, Nachmittag, Abend oder auch eine gute Nacht, wenn ihr uns zum Einschlafen hört. Und eine wunderschöne Restwoche. Wir hören uns ganz bestimmt. Bis dahin und vielen Dank.
Macht's gut. Danke dir, Dominik.
Dankeschön.